Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Der Podcast der digitalen Agenda ist heute mit dem Thema Smart City Weltreise unterwegs. Zu Gast ist Jörn von Lucke. Er ist Professor und Institutleiter am Open Government Institut an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und hat dort den Lehrstuhl für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Herr von Lucke begleitet die Stadt Ulm schon länger bei Digitalisierungsprojekten und ist dort unter anderem Mitglied im Fachbeirat für das Projekt Ulm for Clever City. Außerdem ist Herr von Lucke viel unterwegs und hat schon viele Städte besucht und sich persönlich von Digitalisierungsprojekten ein Bild vor Ort gemacht. Besonders Barcelona und Singapur sind Schwerpunkte. Außerdem begrüße ich heute Nadja Wenger. Sie ist die Projektmitarbeiterin im Projekt Ulm for Clever City und vertritt hier die digitale Agenda. Hallo.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo.
Smart City ist ein Begriff, der irgendwie vielleicht nicht unbedingt selbstklärend ist. Da geht es um was Intelligentes, um was Vernetztes. Aber wie können denn ganze Städte smart sein? Was müssen wir uns darunter vorstellen, Herr von Lucke?
Ja, der Begriff smart wird schon sehr, sehr lange in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet. Am weitesten verbreitet sicherlich clever und smart. Wer smart ist, ist clever. Wer clever ist, ist smart. Man ist pfiffig, man ist findig. In Amerika spricht man häufig auch, ich bin smart, wenn ich zwar nichts habe, aber das meiste rausmache, dann ist eine smarte Verwaltung die, die noch das meiste rausholt aus den Möglichkeiten, die da ist. Wir haben über die smarte Stadt sehr, sehr intensiv in den vergangenen Jahren hier in Europa gesprochen im Kontext von nachhaltiger Stadtentwicklung mit ein wenig Digitalisierung. Aber das, was im Kontext von Industrie 4.0 an Smartness zu uns rüberkommt, das ist die sogenannte intelligente Vernetzung. Das heißt, wir haben smarte Objekte, die über Sensoren verfügen. Die können auch Aktivitäten machen, haben also sogenannte Aktoren wie Licht an oder Hupe an oder solche Sachen. Und die haben so eine Funkeinheit und können damit funken. Und dadurch sind normale Objekte plötzlich smarte Objekte, die ich von außen steuern kann. Und die kann ich einbinden in größere, komplexere Systeme. Und wenn ich solche Systeme mit vielen smarten Objekten in einer smarten Stadt habe, dann wird die Stadt auch zunehmend intelligent vernetzter, also smarter. Und ich glaube, dass wir hier uns relativ rasch weltweit, nicht nur im Kontext von Industrie 4.0, sondern auch im Kontext einer, nennen wir es mal Verwaltung 4.0, Richtung smarte Stadtentwicklung entwickeln. Die Digitalisierung wird immer bedeutender. Und das ist ein Grund, nicht zu warten auf das, was kommt, sondern selbst Hand anzulegen und die Stadt der Zukunft gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten. Und das ist der Anspruch, der in dieser Form auch in der Smart City Charter festgehalten ist. Eine Charter, die zusammen mit dem BMI und verschiedenen Akteuren auch aus der Stadt Ulm in Deutschland entwickelt wurde. In welche Richtung wollen wir eigentlich bei der Stadtentwicklung von morgen, bei der Digitalisierung eine ganz wesentliche Rolle hat? Und diese Smart City Charter ist auch einer der Gründe für die Stadt Ulm zu sagen, wir bewerben uns im Kontext des Wettbewerbs Smart Cities Made in Germany mit einem Projekt, das Ulm for Clever City heißt. Und ich freue mich, dass die Stadt Ulm da auch den Zuschlag gewonnen hat und sich mit ihren Bürgern auf den Weg macht, die smarte Stadt der Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Das heißt, wir müssen noch kurz erklären, was das BMI ist. Das ist das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat. Und das Bundesministerium hat Projektgelder ausgeschrieben und da hat die Stadt Ulm den Zuschlag erhalten. So ist das richtig.
So ist es. Und es ist in diesem Fall eine Abteilung, ein Referat im Bundesministerium, das nicht aus der Digitalisierungsecke kommt, sondern die kommen aus dem Baubereich und das Thema der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Das liegt da im Fokus. Und wie verändert sich Stadtentwicklung und Stadtplanung in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung? Sicherlich mit Blick auch schon auf die Möglichkeiten, die im Kontext von Industrie 4.0 dann für den städtischen, für den urbanen Raum auf uns zukommen.
Und was hat das Projekt für einen Rahmen? Wie lange dauert es?
Ja, Ulm wird jetzt seit Anfang dieses Jahres vom Innenministerium als Smart City Modellstadt gefördert und wir haben so zwei Teile in diesem Projekt. Und das erste, der erste Teil besteht darin, dass wir jetzt 2 Jahre Zeit haben, eine Smart City Strategie zu entwickeln. Also hier wirklich einen strategischen Rahmen zu schaffen, in dem bestehende digitale Ansätze gebündelt werden und damit auch aufzuzeigen, wo es denn in Zukunft hingehen soll. Und daran anschließend, an diese erste Phase, kommen 5 Jahre, in denen wir Zeit bekommen, diese Smart City Strategie auch umzusetzen. Also hier wirklich in die Entwicklung von konkreten Lösungen zu gehen.
Jetzt heißt ja unsere Überschrift Smart City Weltreise. Um was handelt es sich da? Warum macht man im Namen von einer Smart City eine Weltreise?
Ulm möchte im Rahmen von der Förderung durch das Bundesinnenministerium digitale Lösungen für die Herausforderungen und die Zukunftsaufgaben der Stadt finden. Das heißt, die Zukunftsaufgaben, die uns beschäftigen, das ist einerseits, dass Ulm eine wachsende Stadt ist, dass Ulm eine Stadt ist, die sich sehr im Wandel befindet, sei es, dass man jetzt auf den demografischen Wandel schaut, auf gesellschaftliche Entwicklungen und natürlich auch eine Stadt, und dem können wir uns nicht entziehen, die sich mitten in einer Klimakrise befindet. Und digitale Ansätze können eben Teil der Antworten auf diese Zukunftsaufgaben sein. Digitale Ansätze, die sich in diesem Bereich bewegen, das bedeutet auch immer, was Neues auszuprobieren. Und dabei ist es sehr hilfreich zu wissen, was denn in anderen Ländern und in anderen Städten passiert, die teilweise ja vor den gleichen Herausforderungen stehen, wie das in Ulm der Fall ist. Das passiert auch vor dem Hintergrund, dass wir das Rad nicht immer neu erfinden müssen, weil es inzwischen auch einige Städte gibt, die wie Ulm stark darauf setzen, dass die entwickelten Lösungen von anderen Akteuren auch weiter genutzt werden können, also Open Source verfügbar sind. Und deswegen haben wir uns mit unseren wissenschaftlichen Partnerinnen dran gemacht, Best-Practice-Beispiele zu sammeln. Und daraus ist eine wirklich interessante Zusammenstellung entstanden von verschiedenen Projekten, von digitalen Ansätzen, von Tools, von Plattformen, von Apps, Software, Gebäude, von städtebaulichen Lösungen, die wir gerne auch teilen wollen, weil es einfach eine große Inspirationsquelle auch für uns ist und die wir deswegen jetzt hier heute mit in den Podcast gebracht haben.
Ja, und dafür hören wir in der nächsten Stunde und davor ein kleiner Musiktape.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Wir haben uns im ersten Teil etwas über Smart City unterhalten. Der Begriff ist nicht so ganz einfach. Er erklärt, ein bisschen angelehnt an Industrie 4.0, wie die Stadt mit ihren begrenzten Ressourcen möglichst viel herausholen kann und will. Und das betrifft sowohl die Verwaltung als auch irgendwelche Stadtentwicklungsmaßnahmen, wie zum Beispiel im Baubereich oder in Industrie, in Verkehrsbereichen, wo man dann vielleicht am Ende irgendwelche Sensoren hat, die Daten liefern, mit denen die Stadt eben wieder neue Dinge entwickeln kann. Um mit Daten umzugehen, muss man sich Richtlinien geben, muss sich Leitplanken setzen. Und dazu gab es einen Diskurs in der Stadt Ulm und der Gemeinderat hat ein Ethikkonzept, das eben diese Leitplanken bietet, am 8. Oktober 2020 beschlossen und verabschiedet. Herr Lucke, wozu braucht denn die Stadt ein Datenethikkonzept?
Es ist wichtig, im Rahmen der ganzen Aktivitäten, die die Stadt in den unterschiedlichen Projekten jetzt angeht, mit denen sie sich durchaus auch in Bereiche begibt, die bisher noch nicht durchreguliert sind und durchgeregelt sind, auch weil wir ja hier in vielen Bereichen der Digitalisierung, wie Frau Merkel das immer so schön suffisant sagt, wir Neuland betreten. Und wir können noch nicht alle Möglichkeiten, alle Sachen, die gegebenenfalls aufgegriffen werden, vorweg denken. Wir können uns aber sehr gut im Umgang mit Daten, und das ist der Grund, warum wir mit der Stadt Ulm über ein Datenethikkonzept gesprochen haben, das diskutiert haben, Leitplanken setzen konnten, was uns wichtig ist, was uns weniger wichtig ist. Hier auch zu gucken, gibt es Prioritäten. Und mit Blick auf die ganzen Projekte, Ulm for Clever City ist ja eins von mehreren Projekten, mit denen wir die Digitalisierung der Stadt Ulm nach vorne bringen, die für alle diese Projekte einen schönen Rahmen, schöne Leitplanken setzen kann. Inhaltlich finden wir da einige Sachen drin, das, was den Bürgern, und das haben wir aus den ganzen Bürgerversammlungen in den letzten Jahren immer wieder auch zurückgespielt gekriegt, ist wichtig, Datenschutz, Privatsphäre sichern, stellt sicher, dass ihr mit unseren personenbezogenen Daten auch umgeht. Da war die Antwort immer aus der Verwaltung, das machen wir seit 50 Jahren, aber spätestens nach Snowden war auch jeder Ulmer Bürger ein wenig kritisch, machen die das richtig, und deswegen ist der erste Punkt, die Privatsphäre sichern. Wir werden es mit vielen Datenbeständen zu tun haben, all die Datenbestände, die nicht personenbezogen sind, die man in anderen Bereichen durchaus noch einsetzen könnte, weiterverwerten kann, denken wir an statistische Daten, Geodaten, Sensordaten. Diese Datenbestände wollen wir öffnen. Auch dieses Prinzip der Datenöffnung ist ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist im Datenethikkonzept. Man möchte auch eine Weitergabe und Weiternutzung von offenen Daten langfristig sicherstellen, die dritte Säule. Die vierte Säule ist, dass die Stadt künftig Abhängigkeiten vermeiden möchte, ihre eigene Souveränität im Kontext von Digitalisierung und dem Umgang von Daten stärken und auch, dass diese Säule langfristig verfolgt werden soll. Gleichzeitig soll über den Gemeinderat und die entsprechenden Ausschüsse sichergestellt werden, dass die Stadt, dass die repräsentativen Vertreter der Bürger demokratisch über alle Systeme weiterhin Kontrolle haben und hier eine Kontrolle auch gesichert ist. Also die Stadt soll weiterhin die Entscheidungen treffen können, die für die Gestaltung der Digitalisierung wichtig ist. Und gleichzeitig sagt die Stadt sich auch, wir gehen transparent mit Daten, mit Algorithmen und mit automatisierten Systemen um, wenn wir einsetzen. Wir informieren die Bürger, wenn dies der Fall ist, wenn sie beispielsweise mit einem automatisierten System ein Chatbot kommunizieren wollen. Das machen wir nicht intransparent, sondern da gehen wir ganz transparent mit um. Ebenso möchte die Stadt sicherstellen, dass IT-Sicherheit gewährleistet ist. Und auch das ist eine Verpflichtung. Das ist etwas, was wir im Datenethikkonzept auch nochmal ganz bewusst schriftlich festgehalten haben, auch Punkt von eifrig Diskussionen. Ebenso eine Gemeinwohlverpflichtung. Auch das ist nochmal wichtig. Wir wollen ebenso Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in unseren Aktivitäten, die mit der Stadt Ulm angegangen werden, festhalten. Und abschließend ist den Verantwortlichen auch wichtig, dass das, was hier jetzt beschlossen wird, in regelmäßigen Abständen evaluiert wird und falls erforderlich auch weiter überarbeitet wird. Ich glaube, das sind Rahmen, die sehr, sehr wichtig sind mit Blick auf das digitale Neuland, in das wir uns in den unterschiedlichen Projekten jetzt begeben. Das Schöne ist, auch das Datenethikkonzept ist transparent. Sie können sich das direkt über die Webseite der unterschiedlichen Projekte runterladen und sehen, was das im Detail bedeutet.
Wird es dann quasi in jedem Projekt überprüft, inwieweit das dann dem Datenethikkonzept der Stadt Ulm entspricht? Wie geht man da vor?
Genau, also das Datenethikkonzept ist als Standard für alle Projekte, die einen Bezug zur Digitalisierung haben, verankert worden hier in der Stadt Ulm. Das heißt, alle Grundsätze, über die wir hier gesprochen haben, transparenten Umgang mit Daten, Sicherheit der Systeme, die Gemeinwohlverpflichtung, das alles sind Standards, die dann für alle Projekte gelten und für den Umgang der Stadt eben mit Daten.
Und das heißt, jedes Projekt muss sicherstellen, dass die dann auch eingehalten werden, wird es dann abgeprüft?
Jedes Projekt sicherstellt, dass sie eingehalten ist, ist richtig. Wie genau das jetzt verankert wird, das ist ein zweiter Schritt, den wir gehen wollen, wo wir dann einfach schauen, wie das in den Projekten dann auch konkret umgesetzt wird. Ich denke, hier müssen wir einfach auch einige Erfahrungen sammeln in den Projekten, die jetzt kommen. Das ist was, das sich einspielen muss, weil es ja nicht nur eine Selbstverpflichtung der Stadt ist, sondern weil es eben auch stark den Bereich der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren betrifft. Also wir haben hier zwei Teile. Das eine sind natürlich personenbezogene Daten, von wo die Kommune natürlich eine Verpflichtung hat, ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber mit diesen Daten verantwortungsvoll umzugehen. Und das Zweite ist natürlich die Zusammenarbeit mit privaten Anbietern, die in der Kommune auch Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die dann die Daten eben auch der Stadt verfügbar machen müssen, wenn sie in der Stadt tätig werden wollen.
Mit dem Datenethikkonzept haben wir sowas wie ethische Leitlinie für Konzeption, Programmierung und Betrieb und Nutzung von Datenanwendungen und IT-Systemen künftig für die Stadt Ulm. Und diese ethischen Grundsätze und Wertversprechen im Umgang mit den städtischen Daten sind, glaube ich, ganz wichtig. Die Stadt verfolgt damit, dass wir die Digitalisierung gebrauchstauglich zur Stärkung des Gemeinwohls auch nutzen können. Gleichzeitig wollen wir damit negative Auswüchse durch diese Leitlinien verhindern. Und im Mittelpunkt, das sollte niemanden überraschen, steht die Ulmer Bevölkerung, steht gelebte Bürgerorientierung und die Generierung von Mehrwerte für Stadt, Region und Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das findet sich auch in der Präambel des Datenethikkonzepts wieder. Wir machen das für die Bürger.
Wie ist denn dieses Datenethikkonzept entstanden? Woher, wenn man sich da in Richtung Neuland begibt, wo hat man sich da orientiert?
Es ist im Rahmen der Projekte entstanden. Meine erste Überlegung war, als die Stadt Ulm mich bat, mir Gedanken darüber zu machen, warten wir doch erstmal, bis die Experten, die sich gerade auf Bundesebene darüber Gedanken machen, ihr Konzept vorgelegt haben. 2018 hat das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium eine Datenethikkommission eingerichtet, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Und die haben im Herbst 2019 ein erstes Konzept vorgestellt und eine Reihe an Punkten eben auch festgehalten, die ihnen wichtig war und die zu berücksichtigen sind. Gleichzeitig habe ich, und dann kommen wir zum Thema Weltreise, weltweit geguckt und meine Studenten auch beauftragt, mal zu gucken, wo gibt es bereits vergleichbare Datenethikkonzepte, Rahmenkonzepte, die dort relevant sind und die für uns, glaube ich, auch wertvoll sind, wenn wir uns darüber nachdenken. Eine Stadt wie Ulm hat unterschiedliche Optionen, wie sie an so ein Thema rangehen kann. Sie kann eine juristische Kanzlei beauftragen, so ein Konzept zu entwickeln. Sie kann das mit Universitäten machen, Forschungsinstituten. Sie kann das auch mit den Bürgern machen. Wir haben uns auf ein wissenschaftliches begleitetes Konzept vereinbart, dass wir Studenten erstmal einen ersten Entwurf machen und wir mit diesem ersten Entwurf, der auf bestehenden anderen Konzepten aufsetzt, aber hier auch im Gespräch mit unterschiedlichen Akteuren, man einen Entwurf macht, den wir dann weiter besprechen. Und diesen Entwurf haben wir dann sowohl verwaltungsintern wie über diverse Workshops mit Bürgern und über das Verschwörhaus mit der Zivilgesellschaft ebenso wie Mitarbeitern im Rahmen des Kreativraums besprochen, weiterentwickelt. Und das Schöne war, dass aus unterschiedlichen Bereichen sehr wertvolle, hochproduktive Impulse kamen, insbesondere die Sachen aus Barcelona, die von dem Team im Kontext Ulm for Clever City zum Teil reinkamen, dann auch aus dem Verschwörhaus. Auch da haben sich die Mitarbeiter, die im Verschwörhaus aktiv sind, sehr intensive Gedanken nochmal gemacht. Alles das haben wir aufgegriffen und dann in einem redaktionellen Prozess einen übersichtlichen, aber doch die wichtigsten Leitplanken gebenden Verfahren, diesen Entwurf so vorgelegt, der dann nochmal von allen Seiten auch diskutiert wurde und dann dem Gemeinderat übergeben wurde, dass auch er sich nochmal Gedanken macht. Und der Gemeinderat hat dann das Ergebnis durchgesehen und dann gesagt, das ist aus unserer Sicht das richtige Datenethikkonzept für die nächsten Jahre, für die Stadt Ulm, hat das beschlossen. Und damit haben wir jetzt einen Rahmen, der in allen Projekten der digitalen Agenda und darüber hinaus, glaube ich, eine wesentliche Rolle spielen wird. Und das ist auch gut so, weil wir hier in der Tat in Neuland unterwegs sind.
Es gibt da, haben Sie uns mitgebracht, von Barcelona ein Toolkit, sowas wie ein Baukasten für ethische Digitalstandards. Und zwar, wenn ich hier eine Webseite von Barcelona CAT habe, dann sprechen die darüber, dass es ein Open-Source-Policy-Toolkit für Städte ist, um digitale Policies zu entwickeln und Bürger in die Mitte zu stellen und Regierungen zu öffnen, transparent zu machen und kollaborativ, also so, dass man sich daran beteiligen kann. Ist das dann auch das Ziel, das die Stadt damit verfolgt, also offener zu werden, transparenter und die Beteiligung zu ermöglichen?
Ich glaube, dass diese Ideen, Anregungen, Rahmen, die ethischen digitalen Standards, die die Stadt Barcelona sich auch im Ergebnis eines durchaus kontroversen politischen Prozesses erarbeitet hat und die seit dem Jahr 2015, ich glaube, auch die Stadtpolitik sehr prägen, ist es Konsequenz, genau solche Sachen umzusetzen und diese auch gemeinsam zu erarbeiten und diese dann auch zu leben. Auch wir gehen einen ähnlichen Weg von Anfang an in Ulm, in den ganzen Projekten, die ich begleite. mit Unterstützung des Oberbürgermeisters, mit Unterstützung der Stadtspitze sagen wir, das muss von den Bürgern gelebt werden. Wir müssen mit den Bürgern gemeinsam erarbeiten, in welche Richtung gehen wir und wie wir Digitalisierung langfristig pflegen. Und ohne dass die Begriffe, die sich hier in den Standards wiederfinden, eins zu eins schon von Anfang an so verwendet werden, sind die Ansätze, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und werden überwiegend so auch schon längst gelebt, also sowohl in den Projekten Zukunft Stadt wie in den Projekten Zukunftskommune und auch in Clever for City werden die Bürger frühzeitig eingebunden. Auch da haben wir im Kontext Zukunftsstadt beispielsweise mit den Bürgern in verschiedenen Workshops, in verschiedenen Versammlungen auch geguckt, was wollen wir machen, in welche Richtung gehen. Wir haben hier auch agile Methoden eingesetzt, offene Standards, offene Schnittstellen. Alles das spielt da auch eine wesentliche Rolle. Und es ist wichtig, dass hier nach und nach, und Barcelona ist definitiv einer der Treiber der Entwicklung in Europa, die auch ganz andere Möglichkeiten hat, auch finanzielle Möglichkeiten, auch von Personen her. Einige Akteure einfach die Sachen, die sie vor Ort schon machen, dann auch in Papier festhalten, die Software entwickeln, die andere dann auch nutzen können. Und dass eine Stadt wie Ulm, die nicht Einwohner im Millionenbereich hat, sondern mit 120.000, durchaus auch zu den größeren Städten in Europa, in Deutschland gehören, aber anders einfach ausgestellt ist, dass wir solche Sachen dann auch aufgreifen können, dass wir solche Sachen, solche Vorarbeiten dann auch als Grundlage nehmen können, wenn wir unsere Datenethikkonzepte erarbeiten, wenn wir überlegen, ob das eine oder andere Projekt Sinn macht. Und wir werden dann nicht eins zu eins solche Sachen, die wir hier in anderen Städten beispielsweise sehen, und das ist ja auch Grund, sich viele verschiedene Städte anzugucken, übernehmen, sondern wir werden gucken, was passt, was ist interessant für uns. Mit Blick auf die Probleme, mit Blick auf die Herausforderungen, die wir vor Ort in Ulm haben, werden wir unter Umständen in bestimmten Bereichen eigene Lösungen entwickeln. In anderen Bereichen machen Standardlösungen Sinn. Ich glaube aber, durch den Austausch kommen wir relativ rasch vorwärts und zu Ergebnissen, als wenn wir wirklich alles bei Null selbst erfinden müssen. Da würden wir viel zu viel Zeit und viel zu viel Ressourcen brauchen. Ich glaube, eine gesunde Mischung aus gucken, was machen die anderen, was lohnt sich, was hat sich woanders schon in der Praxis bewährt und wie finden wir geeignete, auch passende Lösungen, die zu uns und unserem Selbstverständnis hier in Ulm, einer starken, selbstbewussten Stadt, wo die Bürger auch eine ganz wesentliche Rolle spielen. Genau solche Sachen müssen wir gucken und entwickeln. Und wir haben dazu auch den Rahmen hier und das gehen wir auch gemeinsam an.
Free FM auf 102,6 MHz.
Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Stadt Ulm bzw. der Gemeinderat ein Datenethikkonzept verabschiedet hat. Und um ein bisschen Leitplanken zu geben, wie die Stadt zukünftig mit Daten und der Entwicklung von offenen Daten umgehen kann oder umgehen muss und was es da eben auch für Richtlinien gibt, wenn man zum Beispiel mit Unternehmen zusammenarbeitet. Und um zu solchen Fragen zu kommen, wie diese Datenethik-Konvention, hat man im Vorfeld auch so ein bisschen bei anderen Städten gespiegelt. Und da hat uns Herr von Lucke Erfahrungen aus Barcelona mitgebracht. Herr von Lucke, was haben denn die Städter in Barcelona noch für spannende Projekte im Bereich der Digitalisierung auf den Weg gebracht?
Barcelona ist ganz spannend, denn nach der Wahl 2015 hat die neue Bürgermeisterin relativ rasch einen Dezernenten benannt für digitale Technologie und Innovation und die Themen digitale Transformation etabliert. Was bedeutet Digitalisierung für uns als Stadt? Und wie gehen wir mit den Bürgern gemeinsam dieses Thema offen ran, so dass wir alle davon profitieren? Also sie haben relativ rasch, ich würde mal sagen, ja so ein offenes, angelehntes Digitalisierungsprogramm aufgesetzt, wo Agilität, Offenheit und ethische Konzepte genauso eine wichtige Rolle spielen wie der Aufbau von Kompetenzen innerhalb der Verwaltung, um nutzerorientiert Verwaltungsleistungen, Angebote zu entwickeln. Man überlegt, wie man hier offener, einfach und transparenter auch die Unternehmen über Vergabeverfahren in die Gestaltung solcher neuen digitalen Lösungen ansetzt. Und man will auch sehr viel stärker auf digitale Plattformen setzen, will also hier die Potenziale, die es gibt durch die digitale Transformation und die Innovation ganz einfach nutzen. Dazu hat die Stadt sich auch digitalen Plan gemacht, was ihr wichtig ist. Und sie konnte da auf eine Reihe an guten Vorarbeiten aufsetzen, Sensornetzwerke, soziale Netzwerke, aber auch die vorhandenen Informationssysteme. Sie sagte aber auch, Open Data wird künftig eine wesentliche Rolle spielen. Wir werden uns auch um verschiedene Formen der Nutzung dieser Daten Gedanken machen müssen. Wir müssen einfach gucken, wie wir die unterschiedlichen Datenbestände sammeln, aufbereiten und den relevanten Akteuren zur Verfügung stellen. Dazu wird es sowas geben wie ein städtisches Datenamt. Das finde ich eine spannende Idee, eine Stelle zu haben, die sich ausschließlich um Daten kümmert. Das wird jetzt, glaube ich, auch in den Datenstrategien des Bundes wiederfinden. Jedes Bundesministerium soll einen eigenen Chief Data Scientist kriegen, also einen Wissenschaftler, der sich um die Daten kümmert und guckt, wie können wir die Daten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben optimal nutzen. Man stellt ganz bewusst Daten auch offen zur Verfügung, ein Thema, an dem wir an Ulm schon seit 5 Jahren sitzen, und nutzt diese Daten in Verknüpfung mit Geodaten erstmal zur Visualisierung, aber fördert dann auch unterschiedliche Akteure, Gruppen regelmäßig zu Wettbewerben auf, bestimmte Lösungen für Problemstellungen zu erarbeiten, die Daten nutzen. Und auch im Kontext für Existenzgründer ist das, glaube ich, ein schöner Rahmen, um hier einfach auf neue Ideen zu kommen. Das machen die in Barcelona auch mit anderen Städten, auch in Asien, mit Yokohama beispielsweise und Kobe zusammen. Da ist eine Menge Sache. Barcelona hat sich auch schon Datenspeicher umgesetzt. Das ist etwas, was wir auch bald haben werden mit der Datenplattform, dass wir Datenbestände sammeln, die über Sensoren oder andere Bereiche gesammelt wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch diese Daten nutzen werden, dass wir sie visualisieren werden, dass wir neue Datensammlungen auf Basis dieser frei zugänglichen Daten machen. Und ähnlich wie wir das LoRaPark waren, haben, mit dem LoRaPark haben, werden wir auch andere Formen von Visualisierung haben, wo wir im Bereich Mobilität, wo wir im Bereich Umwelt und Klima sehen, wie der aktuelle Stand ist, wie sich die Stadt Ulm beispielsweise dann in verschiedenen Bereichen entwickelt. In der Stadt Barcelona finden Sie auch das ist in Ulm ja schon auf den Weg, ein Bike-Sharing-System, wo ich an jeder Ecke mir Fahrräder leisten kann. Mit Sentilo hat die Stadt Barcelona ein stadtweites Netzwerk, wo einerseits Sensoren in der Stadt aufgestellt sind an verschiedenen Stellen. Diese Sensordaten werden gesammelt, aufbereitet und können dann von verschiedenen Akteuren genutzt werden. Und Apps, Visualisierung und andere Sachen nutzen diese Sensordaten. Was ich ebenso spannend finde, auch das hat die Stadt Ulm mittlerweile auch schon umgesetzt, die Ergebnisse der Sachen, die in Barcelona entwickelt werden, werden auf der GitHub als Open Source frei zugänglich gemacht. Auch die Stadt Ulm verfügt mittlerweile über einen eigenen GitHub-Account und stellt Ergebnisse aus ihren Projekten anderen zur Mitnutzung zur Verfügung. Das sind schöne Sachen, Sachen, in die es geht. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge weiterer Möglichkeiten. So gibt es Fab Labs in Technologieparken und in Stadtteilen, um Bürger mitzunehmen, an die Hand zu nehmen. Es gibt Fortbildungsveranstaltungen mit Vorträgen, um Sachen auch zu machen. Und die Stadt setzt ganz gezielt in Barcelona auch auf einen größeren Inkubator, wo einerseits Startups sich gründen können, andererseits Schulungsveranstaltungen stattfinden, die Bevölkerung, um die Leute mitzunehmen auf den Weg der Digitalisierung, wo ein breites Angebot ist. Vergleichbare Sachen kennen wir hier ja auch. Wo ein breites Angebot ist, die Leute zu schulen, dass sie die Sachen, die künftig in einer smarten Stadt benutzt werden, sind, auch benutzt werden können. Und mit Decode gibt es da auch ein schönes Programm, in dem man die Bürger darin schult, mit ihren personenbezogenen Daten umzugehen und wie sie angemessen und konform damit umgehen. Ich glaube, das sind ganz spannende Sachen, aus denen wir hier auch für Ulm sicherlich einiges an Anregungen ziehen können, was, wenn es an die weitere Gestaltung der Zukunftsstadt und der Smart City geht, auch eine wesentliche Rolle spielen können, angepasst dann auf die Situation hier in Ulm.
Das ist ja ein riesiger Blumenstrauß an Möglichkeiten. Wenn ich mal jetzt gerade eins noch rausgreifen darf, um es mal vielleicht auch ein bisschen plastischer zu machen. Sie haben gesagt, Sie haben ein Netzwerk von Sensoren etabliert. Um welche Sensoren geht es da und was kann man da für Daten erfassen über die Sensoren?
Also es gibt eine Vielzahl an Sensoren. Wir hatten das im Rahmen einer Bachelorarbeit mal durchgesehen. Es gibt 65 verschiedene Arten. Von denen sind 55 datenschutzkonform. Das heißt, sie tragen nicht dazu bei, Personen in irgendeiner Form zu identifizieren. Das kann beispielsweise ein Wasserstandsmelder sein, das kann Temperaturmelder sein oder ähnliche Sachen. Und es gibt darüber hinaus 10 Sensortypen, dazu zählt Kamera und Mikrofon, wo ich Personen mit auch eindeutig identifizieren kann. Alle diese Sensoren erzeugen Daten, man könnte auch sagen smarte Daten, und diese Daten könnte ich über eine Datenplattform erfassen, nutzen und auswerten. Und wir können beispielsweise messen mit Sensoren, wie schnell Autos unterwegs sind oder ob ein Parkplatz besetzt ist oder ob er frei ist. Wir können sehen, ob wir Normalwasser haben oder Hochwasser ist bei der Blau oder bei der Donau. Wir sehen, wie der Zustand von Abwasserkanalisationsleitungen sind, wenn wir dort entsprechende Sensoren drin haben. Wir sehen, können unter Umständen sehen, mit datenschutzkonformen Sensoren, wie viele Personen in der Innenstadt unterwegs sind. Da kann man sich verschiedene Szenarien, Anwendungsfelder vorstellen. Alles Themen, in die wir in den nächsten Monaten und Jahren nach und nach einsteigen werden. In Barcelona hat man angefangen, auch einfach Temperatursensoren, Lichtsensoren zu gucken, wie ist die Beleuchtung beispielsweise. Die Feuchtigkeit im Boden, etwas, was wir im Lora-Park in Ulm auch messen, die Feuchtigkeit in so einem Hochbeet, um zu gucken, muss ich gießen. Ich könnte mithilfe solcher Sensoren beispielsweise dann ja auch das Gießen eines bestimmten Bereiches initiieren. Ich sehe, ob Leute an einer Ampel stehen oder so. Ich sehe, wie viele Leute unterwegs sind. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Sentilo, so heißt die Plattform in Barcelona, bindet hier verschiedene Sensoren ein. Und im Hintergrund stehen dann diverse Analyseplattformen, Portale, die diese Daten nutzen und mit ihnen dann weiterarbeiten werden.
Ja, das ist sehr spannend und man kann da sehr viel abgucken, insbesondere, dass die Stadt jetzt auch ihre Entwicklungen auf GitHub präsentiert und andere Städte wieder profitieren oder auch andere Initiativen, ist ein spannender Ansatz. Und wir werden nach dem nächsten Break noch etwas über andere Städte hören, die auch sich Dinge überlegt haben, zum Beispiel zum Thema Umwelt- und Klimaschutz oder Gesellschaft und Zusammenleben. Free FM. Die digitale Agenda ist heute mit dem Thema Smart City Weltreise unterwegs. Zu Gast im Studio ist Nadja Wenger. Sie ist Projektmitarbeiterin beim Projekt Ulm for Clever City. Und als Experte ist heute dabei Jörn von Lucke. Er berät die Stadt in Digitalisierungsprojekten. Wir haben im letzten Take schon sehr viel gehört, was Sie, Herr von Lucke, in Barcelona im Februar gesehen haben, was es dort an Digitalisierungsprojekten gibt. Die Stadt Barcelona ist sehr offen und präsentiert ihre Ergebnisse so, dass andere Städte sich das abgucken können, beispielsweise Programme auf GitHub, und Städte können die Programme wieder runterladen und dasselbe bei sich etablieren. Nadja Wenger, was gibt es denn noch andere Städte oder gibt es andere Städte, die ähnliche Dinge machen oder Dinge, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben?
Ja, da gibt es natürlich eine Reihe von Städten, die ganz spannende Projekte umgesetzt haben, die wir uns in Ulm hier angeschaut haben. Zum Beispiel, wenn wir den Blick einmal nach Amsterdam richten, haben die dort ein Modellprojekt mit dem Namen Resilio, Resilience Network of Smart Innovative Climate Adaptive Rooftops, so viel zu dem langen und komplizierten Namen, etabliert. Und da geht es eben darum, dass bestimmte Stadtteile in Amsterdam Starkregen, Sturmfluten, Dürreperioden ausgesetzt sind, die natürlich auch durch den Klimawandel jetzt nochmal weiter zunehmen. Und hier hat sich die Stadt einfach Gedanken gemacht, wie man diesen Extremwetterereignissen begegnen kann, und hat hier auf bestimmten Häusern intelligente Dächer etabliert. Das funktioniert so, dass Wasserspeicher auf den Häuserdächern installiert werden, die unter einer bepflanzten Dachoberfläche liegen. Das heißt, es gibt eine bepflanzte Oberfläche, das sind ja Gräser, Bäume, Sträucher, und darunter ist ein Wasserspeicher, der ziemlich viel Regen auffangen kann, also wenn es jetzt sehr stark regnet, und einfach Flutschäden drohen oder der Stadtteil Gefahr läuft, überflutet zu werden, dann können die ganz viel auffangen, können damit die Kanalisation entlasten und können gleichzeitig in Trocken- und Dürreperioden eben diese Bepflanzung auf den Dächern daraus speisen. Und durch diese Bepflanzung, wenn dann eine Hitzeperiode kommt, werden einerseits die Gebäude gekühlt und die Wasserspeicher sorgen dann dafür, dass die Versorgung der Pflanzen auf den Dächern gewährleistet ist, die eben zu einem gesunden Klima beitragen und auch die Biodiversität steigern. Und das Ganze ist deswegen ein smartes System, weil es mit intelligenten Sensoren vernetzt ist, also über ein Kommunikationsnetzwerk agiert, damit es optimal gesteuert werden kann, wie Wasser aufgenommen wird, wie es abgegeben wird und wie das insgesamt auf den Dächern reguliert wird. Das ist so eins der Beispiele, die ich ganz schön finde, die wir uns von anderen Städten aus noch angeschaut haben.
Gibt es ja auch so ein bisschen, wurde schon erwähnt, dass wir hier Projekte haben mit Hochbeeten, die so gesteuert werden. Das ist parallel ähnlich, oder?
Das ist natürlich ein Versuch im ganz Kleinen. Das geht in eine ähnliche Richtung, eben zu zeigen, wie mit Sensoren sowas wie eine Bodenfeuchte gemessen werden kann, was dann Ausschlag oder eine Auskunft darüber geben kann, ob gegossen werden muss, ob zum Beispiel die städtischen Bäume gerade einen Wassermangel haben, ob die gegossen werden wollen. Oder man kann sich das jetzt im Sinne der smarten Hochbeete zum Beispiel auch so vorstellen, dass dann ein Gemeinschaftsgarten in einem Quartier mit diesen Hochbeeten ausgestattet wird, die dann mit Sensoren ausgestattet sind, wo dann einfach, wenn Menschen gemeinsam an diesen Beeten arbeiten, dass sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn hier die oder hier einfach überprüfen können, ob die Bodenfeuchtigkeit unter einen kritischen Wert gefallen ist. Das ist, wie gesagt, ein Versuch jetzt im ganz, ganz Kleinen, aber natürlich können wir daraus ganz viel lernen, was eben diese sensorgestützten Daten ja auch für den Klimaschutz und auch für die Vegetation in der Stadt bedeuten.
Das Grünflächenamt beispielsweise profitiert davon, wenn sie sieht, wenn es irgendwo im kritischen Bereich ist, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt. Und umgekehrt, wenn die Nachbarn sehen, dass ein Baum aufgrund einer Dürre zu wenig Wasser hat, können sie ja auch selber dafür sorgen, dass der Baum gewässert, sodass er ihn weiter auch erhalten wird. Durch die Sensoren sehen wir ganz einfach, was da ist. Gegebenenfalls könnte ich sogar über Aktoren, auch ähnlich wie beim Hochbeet, automatisch Wasser laufen lassen. Und das sind genau solche Sachen, mit denen wir uns in Ulm in den nächsten Jahren dann auch auseinandersetzen müssen.
So wäre es denn denkbar, dass Bürger ersparen, dass die Stadt vorbeifahren muss, um irgendwie einen Baum zu gießen, und würden somit aktiv selber dazu beitragen, dass Kosten eingespart werden. So verstehe ich das.
Das könnte eine Option sein, in die es läuft. Ich hoffe, das ist nicht nötig und erforderlich. Aber das wäre durchaus genau eine Überlegung, die dabei eine Rolle spielen kann. Ich glaube, sehr viel wichtiger ist, dass die Bürger auch im Sinne einer Klimastadt sich mit ihrer Umwelt sehr viel stärker identifizieren und auch Verantwortung übernehmen. Und das kann ich damit natürlich auch machen. Wir könnten ja auch Bäume sozusagen mithilfe von Sensoren sowas wie eine digitale Identität geben. Und der Baum sagt mir dann digital, wie er sich fühlt. Auch das wäre natürlich ein Weg, hier den Klimawandel in einer ganz anderen Art und Weise, und das kriegen wir sicherlich auch so aufbereitet, dass es kleine Kinder verstehen und nicht nur der normale Bürger, in einer Art und Weise aufbereiten, dass wir uns alle sehr viel mehr um unsere Umwelt kümmern und hier und auch stärker engagieren. Das wäre auch, glaube ich, wünschenswert.
Das sind sicherlich auch noch ganz viele Ideen gefragt, die vielleicht jetzt noch gar nicht aufgetaucht sind. Gibt es denn noch andere Beispiele?
Ja, also gerade wenn wir in dem Thema Umwelt- und Klimaschutz bleiben, gibt es ganz viele spannende Beispiele. Zum Beispiel hat hier die Stadt Stockholm analysiert, wie sich denn der Verkehr in der Innenstadt zusammensetzt. Und Verkehr in der Innenstadt ist natürlich ein großes Thema. Das hat viel mit Lebensqualität zu tun. Das hat mit der Anbindung an den Handel zu tun, mit Lieferverkehr, auch mit individuellem motorisierten Verkehr. Also wie viel fahren wir denn mit unseren eigenen Autos eigentlich in die Stadt? Mit einem ÖPNV, wie der genutzt wird. Und das Ziel ist so ein Stück weit einfach zu schauen, dass der Verkehr in der Innenstadt reduziert werden kann, sodass hier eben auch eine Aufenthaltsqualität entsteht, dass hier die Lärmbelastung sinkt und dass hier einfach auch die Umweltbelastung geringer wird. Und Stockholm hat es so gemacht, sie haben einfach die Verkehrsdaten analysiert, die sie gewonnen haben. Und haben sich angeschaut, wer fährt denn eigentlich in die Stadt rein und wer fährt denn aus der Stadt wieder raus und in welchen Zuständen passiert das denn? Und da haben sie herausgefunden, dass Lieferwägen in der Regel voll beladen morgens ins Stadtzentrum fahren und abends wieder leer zurück. Und das bei der Müllabfuhr genau andersrum ist. Und haben das dann in einem Pilotprojekt, das sich, soweit ich weiß, momentan, glaube ich, auch noch in einem Pilotstatus befindet, versucht, das zusammenzubringen. Also das muss man sich dann so vorstellen, dass die Lieferwägen, die eben morgens die Geschäfte im Stadtzentrum beliefern, gleichzeitig auch Wertstoffe wieder mit zurücknehmen. Also zum Beispiel ist das natürlich jetzt nicht der Hausmüll, der dann die Fahrzeuge irgendwie verschmutzt, sondern das sind dann Papiermüll oder auch Plastikmüll und nehmen das eben wieder mit außerhalb des Stadtzentrums, wo es dann weiter verwertet werden kann. Und so können eben Leerfahrten vermieden werden und genau der Schwerlastverkehr, der ja auch immer eine Belastung für die Anwohnerinnen und für die Anwohner in der Stadt ist, kann verringert werden und so wird auch die Umwelt geschont. Also das ist ein ganz schönes Beispiel, wie man eben dadurch, dass man hier verschiedene Daten zusammengebracht hat und zusammen analysiert hat, hier eben eine Verbesserung gefunden hat, wie eine Innenstadt auch an Qualität gewinnen kann und wie man eben verschiedene Bereiche auch zusammendenken kann.
Wir befinden uns immer noch auf der Smart City Weltreise. Wir waren beim Thema Umwelt und Klimaschutz. Nadja Wenger hat uns von der digitalen Agenda Beispiele mitgebracht aus anderen Städten, wie mit digitalen Lösungen Umwelt- und Klimaschutz verbessert werden kann. Und es gibt auch noch andere Themen, die mit digitalen Methoden verbessert werden können, die man sich bei anderen Städten abschauen kann. Und da gibt es zum Thema Gesellschaft und Zusammenleben auch noch einiges, Nadja.
Genau, also beim Thema Gesellschaft und Zusammenleben, wenn wir Digitalisierung und vor allem bestimmte Hilfeleistungen zusammendenken, ist natürlich genau die Frage, wie man denn Zugang zu den Hilfeleistungen bekommt, ein sehr, sehr spannendes Feld. Also Gesundheit, Pflege, dieses ganze Netzwerk ist einfach sehr, sehr schwierig, auch von den Zugängen her. Das wissen wir aus Erfahrungen und da können digitale Tools sehr gut unterstützen. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Refugee First Response Center in Hamburg. Das ist so aufgebaut, dass hier die medizinische Versorgung von geflüchteten Menschen sichergestellt wird. Und die haben in den Behandlungszimmern jeweils Monitore stehen, über die eine direkte Verbindung zu den Dolmetschern möglich ist, sodass eben Patientinnen und Patienten in ihrer jeweiligen Sprache mit den Ärztinnen und Ärzten kommunizieren können und so eine bessere Behandlung gewährleistet werden kann. Das ist das eine Beispiel, was wir mitgebracht haben, was wir im Vorfeld uns ausgesucht haben. Das zweite ist der Blick nach Neustadt an der Aisch, also eine deutsche Stadt, nochmal, die eine Plattform aufgebaut hat, die pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen dabei hilft und ihnen aufzeigt, wie sie den Zugang zu welchen Versorgungsleistungen bekommen können. Also die so ein Stück weit gerade pflegenden Angehörigen eben diese Suche abnimmt, wo sie verschiedene Leistungen im Hilfesystem, wie sie da Zugang bekommen, wer die richtigen Ansprechpartner sind, was die Voraussetzungen dafür ist für die Pflegestufe. Und die helfen hier, dieses komplizierte System so ein bisschen zu navigieren. Und wenn wir dann nach Österreich schauen, da wird auch gerade getestet, wie diese verschiedenen Technologien eben kombiniert werden können, um Menschen möglichst lange ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Also zum Beispiel gibt es inzwischen verschiedene Möglichkeiten, Stürze zu erkennen. Wenn jetzt eine Person, die nicht mehr so mobil ist oder ein bisschen unsicher auf den Beinen, wenn die in der Wohnung stürzt, dann gibt es inzwischen Kameras, die es eben auswerten können, ob eine Person gestürzt ist. Oder wenn man jetzt weggehen möchte von kamerabasierten Systemen, gibt es eben auch Sensoren, die auf dem Teppich angebracht sind und dann eben auch so einen Sturz erkennen können und diese Notsituation die Erkenntnis über die Notsituation dann dazu nutzen, dass sie Angehörige oder Helferinnen und Helfer benachrichtigen. Das ist in Ulm gerade auch, um den Bogen nochmal zu Ulm zu schließen, werden diese Ansätze gerade auch ausprobiert in der Musterwohnung des Bethesda. Und auch da sind ganz viele spannende Sachen zu sehen, die es eben Menschen länger ermöglichen, in den eigenen vier Wänden zu leben.
Ja, und diese Dinge, die man in Ulm anschauen kann, da gibt es noch einen extra Podcast dazu in dem Thema Daheim dank digital. Da werden wir noch mehr darüber erfahren, wie ältere Menschen dank Digitalisierung länger daheim bleiben können. Und wir hoffen ja auch alle, dass wir die Sachen auch austesten können. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr so viel spannende Dinge von der virtuellen Weltreise, Smart City Weltreise mitgebracht habt. Wenn jetzt irgendwie die Bürger sich daran beteiligen möchten und auch noch tolle Vorschläge haben oder Beispiele aus anderen Städten, was können die machen? Wo können die sich hinwenden?
Also natürlich ist es immer möglich, sich an die digitale Agenda zu wenden, wenn Vorschläge zu den Projekten da sind. Es wird mit der Perspektive auf nächstes Jahr, da sind wir natürlich auch immer mit einem Fragezeichen noch dabei wegen der aktuellen Pandemiesituation, aber es wird nächstes Jahr eben auch nochmal eine Bürgerbeteiligung geben, wo genau die Sachen, die jetzt in Ulm geplant sind, die Projekte, die wir in Ulm planen, aber auch die Smart City Strategie nochmal offen sind für Feedback, für Kommentare. Und da freuen wir uns natürlich, wenn sich auch möglichst viele Interessierte dann einbringen.
Ja, und wir hatten es ja auch anfangs noch ein bisschen, wir brauchen den Bürger ja auch ein bisschen als Korrektiv im Thema Ethik und Datenschutz. Und da wird es natürlich bestimmt auch noch Angebote geben von der digitalen Agenda von Bürgern, sich zu beteiligen. Da danke ich auf jeden Fall, dass ihr hier wart, Herr von Lucke und Nadja Wenger. Herr von Lucke vom Open Government Institut an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und Nadja Wenger von der digitalen Agenda Ulm auf der Smart City Weltreise und dem Projekt Ulm for Clever City. Vielen Dank und tschüss.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass wir da sein durften.